Dungeons und Denglisch.
Ah nein, jetzt wurde ich gegnomt.
Du wurdest gegnomt, Marie.
Ich rede heute über mein absolutes Lieblingsmeme, Aaron.
Ja, das ist auch eines meiner Lieblingsmemes, muss ich sagen. Also wenn ihr es nicht kennt, ihr könnt ja mal nach Gnome-Memes suchen, Gnome-Meme-Compilations.
Ich kann ja im Discord-Kanal jetzt mal so meine Favorites einstellen im Laufe der Woche.
Das Gnome-Meme ist schon eines der besten Memes, die zurzeit so in Umlauf sind. Wobei es...
Ich glaube, es ist schon 15 Jahre alt oder so.
Ja, es ist wie ein gut gereifter Wein inzwischen. Man trifft nur noch selten drauf, aber wenn, dann ist es schon gut, dann ballert es.
Das ist schon echt ein Schmankerl. Ich entschuldige mich heute gleich, bevor wir anfangen. Ich bin leider krank. Mich hat's mal wieder erwischt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sagen das unverhältnismäßig oft.
Vielleicht sind wir unverhältnismäßig oft krank.
Genau, und meine Nase ist ein bisschen dicht, drum höre ich mich noch nasaler an als ohnehin schon. Und es tut mir ein bisschen leid.
Nee, ich bin dir sehr dankbar, dass wir die Folge trotzdem aufnehmen können.
Ach, so schlimm ist es nicht. Bin ja ein bisschen allergisch.
Also ihr wisst eh, wenn wir richtig, richtig krank sind, dann würden wir es auch ausfallen lassen. Aber Maria hat gesagt, es geht schon noch. Und ich meine, ich habe ja auch ein bisschen mehr Redeanteil in der Regel, deswegen ist es auch nicht so dramatisch.
Ich kann ja die guten Gnomes heute nicht auslassen.
So ist es. Erstmal danke fürs Einschalten. Ich bin der Aaron.
Ich bin die Marie.
Und wir reden heute über das vergessene Volk, Gnome. Die sind kleine humanoide Leute, die unter anderem bekannt sind für ihre Ingenieurskunst, ihren einzigartigen Humor, ihre Streiche, ihr oft exzentrisches Verhalten und nicht zuletzt für ihre Magieaffinität, insbesondere was Illusionsmagie angeht. Gnome gibt's mehr oder weniger überall, da wo es auch Menschen gibt. Allerdings halten sie sich bewusst gerne im Hintergrund und bleiben so ein bisschen für sich und sind ganz froh über ihre Anonymität, könnte man so sagen. Gnome fallen in die Kategorie der kleineren Humanoiden, also genauso wie Halblinge und Zwerge das eben tun. Und Feen inzwischen und was es da sonst noch alles gibt.
Kobolde.
Aber, genau. Aber sie unterscheiden sich in ein paar Punkten halt doch. Sie sind im Durchschnitt so 1 Meter groß und wiegen um die 20 Kilo. Damit sind sie kleiner als Zwerge und deutlich luftiger unterwegs. Also ein Zwerg, der wiegt halt das Fünffache.
Sie sind sehr zierlich.
Ja. Und sie sind im Durchschnitt aber größer als Halblinge. Also man kann so sagen, sie sind einen Zwergenkopf kleiner als ein Zwerg und sie sind einen Gnomkopf größer als ein Halbling.
Und so ein Gnomkopf ist ganz schön groß im Verhältnis.
Du nennst mich Spitzkopf.
Du nennst mich Spitzkopf. Also ich finde, Gnome sehen in den Artworks im Player's Handbook ein bisschen aus wie realistische Chibis.
Echt?
Ich finde schon, dass die Köpfe es bei den Halblingen auch so sehr groß wirken auf diesem kleinen, zierlichen Körper.
Ja, das stimmt schon. Und weil du es schon sagst mit dem kleinen, zierlichen Körper, das ist ein ganz guter Stichpunkt. Man kann sich die Zwerge und die Halblinge so ein bisschen als kleine Menschen vorstellen. Die Gnome, die sind aber eher so kleine Elfen. Also sie haben auch diese höheren Wangenknochen, sie haben spitze Ohren und sie haben allgemein einfach eine schlankere Statur. Inzwischen werden die meisten Gnome in den Artworks oft ohne Bart dargestellt, aber das heißt nicht, dass sie keinen Bartwuchs haben, sondern es ist eher eine modische Erscheinung sozusagen und keine biologische. Die können nämlich durchaus mit den Zwergen mithalten, wenn sie das wollen. Also barttechnisch meine ich.
Größentechnisch haben wir ja schon geklärt, eher nicht so.
Genau. Ich habe, glaube ich, in den 5e-Büchern schon lange keine Gnome-Illustrationen mit Bart mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist, aber in den früheren Büchern kann ich mich da noch an einige bebärtete Gnome erinnern, die ziemlich cool waren.
Ja, der Gnome-Meme-Gnome hat ja auch den Bart.
Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, also da komme ich später noch dazu. Wenn im Englischen von Gnomes die Rede ist, dann gibt es da ein gewisses Verwechslungspotenzial. Bin ich in 2 Minuten soweit. Gehen wir noch ganz kurz so die äußere Erscheinung durch, damit wir hier so ein bisschen ein System haben. Gnomenhaut und Haarfarben lehnen sich immer so ein bisschen in Richtung Menschen an, aber es gibt ein breiteres Spektrum. Und die genauen Farben sind von der genauen Herkunft abhängig. Also es gibt ja auch verschiedene Unterarten der Gnome, aber im Allgemeinen reichen sie von braun über rot bis hin zu grau und schneeweiß, also die Hautfarben. Und bei den Haarfarben gibt es zusätzlich zu den typischen natürlichen Farben, die wir so kennen, auch alle möglichen ganz wilden, unnatürlichen Haarfarben wie blau, violett und grün. Und unnatürlich ist hier ein bisschen ein doofes Wort, für die Gnome sind sie natürlich.
Aber wir gehen jetzt vom humanoiden Standard aus.
Genau. Auch bei den Augenfarben ist alles Mögliche dabei. Das heißt, wenn du eine blauhaarige Person triffst, die nur einen Meter groß ist, ist die Chance hoch, dass es ein Gnome ist. Gnome hat ja nicht D&D erfunden, sondern die stammen aus den echten Mythen und Sagen. Das Wort Gnome selbst wurde aber wahrscheinlich geprägt von einem gewissen Paracelsus. Kennst du Paracelsus?
Ich habe das schon mal gehört, aber wenn ich raten müsste, ist es wahrscheinlich irgend so ein Philosoph, der irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Matheformel erfunden hat oder sowas. So der Kreis des Paracelsus.
Ja, also der Name hat griechische Wurzeln, Paracelsus selber halt nicht, sondern Paracelsus war, glaube ich, Schweizer oder so. Oder irgendwie.
Ich glaube, Italiener.
Ja. War Philosoph und Alchemist und Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler und Astronom, was man halt damals so war, wenn man irgendwie Bücher gelesen hat. So alles Crazige. Und der hat als Gnome kleine Elementarwesen bezeichnet, die da in sein alchemistisches Weltbild reingepasst haben. Die konnten durch festes Gestein gehen und hatten keine Seele und so. Und das Wort Gnome hat er sich wahrscheinlich aus dem Griechischen angeleitet. Genau kann man es nicht sagen. Also auch die Bedeutung ist so ein bisschen unklar, weil man weiß es nicht, ist es einfach eine Wortneuschöpfung? Hat er sich das ganz ausgedacht? Oder ist es eine fehlerhafte Ableitung von Genomos, was so viel wie Erdbewohner heißt? Oder kommt es wirklich von Gnome, Verstand? Ich bin jetzt selber kein Grieche und kann kein Griechisch, deswegen kann ich ja jetzt auch nicht sagen, was für mich am wahrscheinlichsten ist und ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht.
Darf ich mal mit dem Saugscheidwissen um die Ecke kommen?
Hau raus.
Wir mussten damals in Deutsch für so Satzgestaltungen so eine Tabelle auswendig lernen, wo dann sowas war wie Alliterationen oder sowas. Und ich konnte mir eigentlich nur so zwei, drei merken. Und das eine war die Alliteration und das andere war der Neologismus, die Wortneuschöpfung. Und das ist so ein Wort, das, wenn ich mich besonders intelligent fühlen will, das streue ich dann in meinen Gesprächen mit meiner Familie ein.
Oh weh. Ja, vielleicht war Gnome einfach ein Neologismus, da hast du recht. Jedenfalls diese Sage und das Fabelwesen des Gnomes hat sich bis heute erhalten. Und im Volksglauben werden die Gnome einfach oft als Schätze, hortende Gestaltwandler beschrieben und männliche Gnome meistens als besonders hässlich und weibliche Gnome meistens als besonders schön.
Also als so Leprechauns?
So ein bisschen, ja. Da gibt's eine Überschneidung, definitiv.
Wenn wir schon bei Leprechauns kurz sind, ich schaue ganz gerne so eine Bugs-Sendung und Aaron mag die Moderatorin nicht. Das ist Eni van de Maeglocke ist und er sagt immer, sie sieht aus wie ein Leprechaun.
Sie sieht halt echt, also das eine Mal hat sie halt die Sendung moderiert und da hatte sie dann auch irgendwie so ein grünes Outfit an mit so, es haben gerade noch die goldenen Glöckchen an der Mütze gefehlt. Die hatte echt ausgesehen wie ein Leprechaun.
Sie hatte eine Teetasse auf dem Kopf.
Ja, gut.
Das ist große Backen. Gute Sendung.
Sehr gute Sendung, Marie. Und jo, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt komme ich nämlich zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Du kennst ja bestimmt den guten J.R.R. Tolkien.
Ist es dieser Mensch, der diese Bücher geschrieben hat, zu denen es Filme gibt, von denen ich bisher immer nur den ersten Teil gesehen habe?
Genau, das ist jetzt der Autor des Herrn der Ringe unter anderem. Und in Herr der Ringe gibt's mehrere Elbenvölker. Das war quasi seine Version der Elfen. Und eines dieser Völker sind die Noldor. Ich weiß nicht, ob man sie genauso ausspricht. Und die hat er früher auch in seinen Werken als Gnomes bezeichnet.
Oh, jetzt kommen dann gleich die ganzen Herr der Ringe Ultras. Wie, du hast die so ausgesprochen?
Vielleicht heißen sie auch Noldor.
In der Lautschrift heißen die so und so. Was bist denn du für eine?
Oh, bitte nicht hauen. Jedenfalls waren das für ihn damals auch Gnomes. Er hat sich dann aber im Laufe seiner Werke von dieser Bezeichnung Gnomes verabschiedet, weil es im Englischen dann nämlich Verwechslungsgefahr mit Zwergen gibt. Weil Gnome und Zwerg in ganz vielen Bereichen der englischsprachigen Welt synonym verwendet wird. Man sieht es zum Beispiel auch bei den Gartenzwergen, die sind auf Englisch Garden Gnomes.
Da gibt es einen ganz ausgezeichneten, schrecklichen Film, der heißt Gnomeo and Julia oder Juliet. Und der erzählt die Romeo und Julia Geschichte mit Gartenzwergen nach.
Das wusste ich nicht. Das klingt ziemlich verrückt.
Das sind so zwei Gärten aneinander und die sind miteinander verfeindet. Und die zwei Kinder von den Oberbossen in den Gartenzwerggärten, die verlieben sich ineinander.
Ist das ein Film in Spielfilmlänge?
Ja.
Das klingt total verrückt. Wenn wir gerade dabei sind, das ist ein ganz interessanter Punkt, je nachdem, wo in der Welt man sich auch befindet, ist das G im englischsprachigen Gnome lautlos.
Ja.
Teilweise sind es nur Gnomes, teilweise sind es aber wirklich Gnomes. Und deswegen, ich sage manchmal das eine, manchmal das andere.
Keine Ahnung, ich bin mir immer unsicher, wie man es betont.
Ja, das ist...
Genauso wie mit Leprechaun.
Du meinst genauso?
Mein Gott. Okay.
Kommen wir zur D&D-Geschichte der Gnome. Die gibt's tatsächlich schon seit dem Original D&D. Da kamen sie in der Blackmoor-Erweiterung raus, 1975, und wurden da eingeführt, so ein bisschen als magieaffine Alternative zu den kriegskunstaffinen Zwergen und den schurkenaffinen Halblingen, die es schon gab. Also die Halblinge, die waren halt eher so schleichen und scary und Leute mit Dolchen stechen, und die Zwerge waren halt, ich habe eine Axt und hau drauf. Und man konnte die beiden schon als Magier spielen, aber sie wollten wirklich da eine eigene Nische schaffen und haben deswegen die Gnome eingeführt.
Aha.
Die wurden damals beschrieben als besonders neugierige und intellektuelle Leute, die sich besonders für Edelsteine interessieren. Und viel mehr gab es da tatsächlich noch nicht zu sagen über die. Irgendwann kam dann Advanced Dungeons and Dragons. Und auch hier waren sie schon von Anfang an im Player's Handbook und im Monster Manual. Und im Original Unearthed Arcana, eine Erweiterung damals, wurden dann die ersten Gnomen-Unterrassen vorgestellt. Die sogenannten Svirfneblin, Tiefengnome, die gibt's auch heute noch. Und in Dragonlance Adventures kamen dann auch noch die Minoi, die Tinker-Gnomes dazu.
Svirfneblin?
Ja, das ist dann, auf Englisch ist die Mehrzahl von den Svirfneblin Svirfneblin, und auf Deutsch sind es, glaube ich, einfach nur Svirfnebli. Also ich... Oh, ihr wisst eh, wie heißt nicht umsonst Dungeons und Englisch. Ich werfe die deutschen und englischen Begriffe so durcheinander.
Mir ist es jetzt aufgefallen, ich habe eine Freundin, die fängt jetzt gerade an mit D&D.
Ja.
Und die haben sich dieses Basisset gekauft auf Deutsch.
Ja.
Und ich habe versucht, ihr und ihrem Freund so ein bisschen so Starthilfe zu geben. Aber es fällt mir so schwer, weil sie nur die deutschen Begriffe kennen und ich die ganze Zeit Englische reinstreue.
Ja, das Problem ist halt, boah, jetzt mache ich diesen Exkurs schon wieder auf. Die deutsche Übersetzung von D&D ist halt auch so inkonstant, dass es eigentlich eh egal ist, ob du jetzt die deutsche oder die englische nimmst. Und das beste Beispiel dafür sind die Städtenamen. Jetzt hätte ich fast fucking Städtenamen gesagt. Die Städtenamen an der Schwertküste, weißt du? Damals haben sie ganz lang die übersetzt. Da war es dann Nie Winter statt Neverwinter, und es war Baldur's Tor statt Baldur's Gate und oder, so weiter und so fort.
Oder wie heißt Tiefwasser?
Genau, oder Kerzenwacht oder was?
Wie ist es? Nee, es heißt jetzt Kerzenburg auf den Magic-Karten.
Statt Candlekeep. Finde ich an sich auch okay. Wir sind in Deutschland, kann man deutsche Übersetzungen machen, macht Sinn. Dann wurden die englischsprachigen Spiele aber so beliebt, dass sie irgendwann dazu übergegangen sind, auf den Karten und in den Abenteuern die Orte nicht mehr zu übersetzen. Da war es dann plötzlich doch wieder Neverwinter und Baldur's Gate. Und jetzt sind wir in der 5. Edition angekommen, wo es zufällig ist, je nachdem, welches Buch man aufmacht. Und teilweise ist es auch gemischt. Also zum Beispiel, ich glaube, in den ganz neuen Versionen von...
Ach, du meinst Baldur's Gate, Abstieg nach Avernus?
Oder genau. Baldur's Gate, Abstieg nach Avernus und Waterdeep, Drachenraub. Da sind Waterdeep und Baldur's Gate auf Englisch gelassen, aber alle anderen Städte wurden übersetzt. Nie Winter ist jetzt wieder Nie Winter statt Neverwinter, und keine Ahnung.
Es macht jedes Mal wieder Spaß. Ich freue mich ja auch immer, wenn wir irgendwie neue Magic-Karten oder so aufmachen oder ein neues Buch, die Übersetzung rauskommt, weil das allererste, was auch guckt, ist, wie die Übersetzungen sind.
Ja, und das allerhärteste ist jetzt, das muss ich jetzt noch ansprechen. Im Discord hatten wir schon die Diskussion.
Ich habe hier ein Fass geöffnet, oh Gott.
In Eberron haben sie eine neue Klasse hinzugefügt zum Spiel. Den Artificer.
Über den haben wir schon eine Folge gemacht.
Den haben sie in Eberron dann als Magieschmied übersetzt.
Was echt gut ist, so als Übersetzung.
Jetzt haben sie den Artificer neu aufgelegt in Taschas. Und jetzt heißt er Artificient. Artificient, Jungs. Geht's euch noch gut? Ich meine, was ist da passiert? Vor allem, warum plötzlich ändern? Magieschmied war doch okay.
Magieschmied war eine mega gute Übersetzung.
Artificient klingt ja dicht.
Das ist, wie wenn ich sagen würde, ich benenne den Rogue jetzt nicht als Schurke, sondern als Rogu oder sowas. Keine Ahnung. Ja,
also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also Artificient, das klingt dann schon so ein bisschen nach Ingenieur und so ein bisschen nach was Intellektuellem. Aber was ist los bei euch?
Okay, Aaron, kommen wir wieder zurück zu den Gnomen. Du triggerst dich sonst hier gerade selber rein.
Ja, ich bin tatsächlich ganz nah am Thema dran. In AD&D 2 sind wir inzwischen angekommen. Da war der Gnom natürlich ebenfalls dabei. Allerdings kamen da die Unterrassen des Gnoms erst 4 Jahre später dazu, nämlich im sogenannten Complete Book of Gnomes and Halflings. Da gab es dann
Was?
Ja, es war ein extra Buch, wo es nur um Gnome und Halblinge ging.
Cool.
Und da kamen dann der Forest Gnome, der Rock Gnome, die Tinker Gnomes und die Deep Gnomes, aka die Swift-Nebli. Und in der Edition wurde dann der Hintergrund rund um die Kultur der Gnome auch deutlich verfeinert und ausgeweitet. Zum Beispiel erfahren wir hier zum ersten Mal, dass die Gnomenkultur besonderen Wert auf Kunst legt und von allen Gnomen mehr oder weniger kulturell erwartet wird, dass sie sich für eine bestimmte kreative Kunstform entscheiden und die meistern, sei es jetzt Malerei, Kochen, Architektur, Musik etc. Und bis zur dritten Edition waren Gnome, also bis einschließlich der dritten Edition, immer schon begabte Illusionisten und hatten auch Illusionist als bevorzugte Klasse. Allerdings kam dann die 3.5 und da wurde die bevorzugte Klasse der Gnome zum Baden geändert.
Gibt's nicht auch jemanden, der bei Critical Role damals den ganz bekannten Gnom Baden gespielt hat?
Oh ja.
Schon, oder?
Da gibt's ein paar gute Clips. Ich will jetzt nichts spoilen, aber ein paar meiner liebsten Momente in der Kampagne. Und ich bin jetzt eigentlich kein Critical Role-Hörer, der da mit Herzblut dabei ist, aber so ein paar Sachen, die fand ich trotzdem sehr schön.
Okay.
Jedenfalls wurde dem Gnom da die Illusionistenklasse als favorisierte Klasse genommen, nicht weil sie sie ihm nicht gegönnt hatten, sondern weil der Illusionist da inzwischen nur noch eine Unterklasse des Wizards war. Aha. Und der Wizard war schon belegt von den Elfen. In der 3.5 sind Gnome deswegen hauptsächlich beschrieben als sehr begabte Alchemisten, Bastler und Artificer eben. Und damit schließt sich der Kreis zu unserer Exkursion von gerade eben. In der 4. Edition gab es die Gnome. Und jetzt sind wir hier in der 5. Edition.
Ich liebe es immer.
In der 5. Edition stehen im Spielerhandbuch 2 Gnomenunterrassen drin, nämlich die Felsengnome und die Waldgnome.
Und mit Mordenkainz zum Erfaus kamen später noch die Tiefengnome als weitere spielbare Unterrasse hinzu.
Genau, die wurden im Sword Coast Adventurer's Guide auch schon erwähnt.
Wobei sie im Player's Handbook schon erwähnt werden.
Ja. Tatsächlich ist es aber so, es gibt noch viel, viel mehrere Gnomenunterrassen, die wir über die Editionen kennengelernt haben und die in der 5. Edition nicht mehr so wirklich vorkommen. Aber ich wollte sie euch mal alles erwähnen, damit ihr mal was davon gehört habt. Das erste sind eben die Felsengnome, kennen wir. Dann gibt's die Tinker Gnomes, das ist so nur die Standard-Gnomenrasse in Dragonlance. Die Swift-Nebli, die Forest Gnomes, dann gab's aber auch noch River Gnomes. Dann gab's Arcane Gnomes, die besonders gut mit Magie konnten. Chaos Gnomes, die total verrückte Chaos-Wesen waren. Dann gab's die Whisper Gnomes, die so extra stealthy waren. In Eberron gibt's noch die Ice Gnomes, die so ein bisschen frostig unterwegs sind. Andersherum gibt's auch die Fire Gnomes, also Feuergnome. Die wohnen so, die sind so ein Fall für sich, die wohnen auf einer der äußeren Ebenen, nämlich auf Bitopia und sind da so die Bediensteten eines der Gnomgötter, nämlich von Flandal Stahlhaut, dem Gnomgott des Metalls. Das ist eh schon ein ganz guter Stichpunkt. Gnome haben tatsächlich wie die Elfen und wie die Orks und wie ein paar andere Rassen ihr eigenes Gnom-Pantheon. Das heißt, ihre komplett eigenen Götter, die sich auf Gnom-Belange spezialisieren. Bei den Gnomen ist es aber ein bisschen besonders, weil das Gnom-Pantheon ist ein Unterpantheon des elfischen Pantheons. Der Zeldarin. Über die haben wir auch schon gesprochen. Das heißt, alle Gnomgötter sind offiziell dem Elfengott Corellon Larithian unterstellt. Und da sieht man auch wieder, dass es da diesen inhärenten Zusammenhang gibt zwischen den Gnomen und den Elfen.
Ist es bei den Elfen auch so, dass sie die Gnome als etwas sich Untergeordnetes sehen? Elfen sind ja allgemein manchmal ein bisschen dafür verschrien, ein bisschen arrogant und eitel zu sein.
Ja. Inzwischen würde ich sagen, ist das nimmer so. Früher gab es ein paar elfische Ströme, die das durchaus so gesehen haben. Werde ich auch noch dazu kommen, aber um das vorwegzunehmen, ja, die Gnome wurden aus diesem Grund von den Elfen lange Zeit versklavt.
Oh.
Aber es gab quasi niemanden, der die Gnome nicht versklavt hat, deswegen kann man ihnen das jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Zumindest in den vergessenen Reichen. Wir können noch ganz kurz ein bisschen was sagen zu den einzelnen Gnomengöttern oder hauptsächlich zu dem obersten Gott. Das ist nämlich der Gal Glittergold, der Gott des Humors, der Edelsteinschleiferei und der
Gal Glittergold.
Trickery oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, aber ja. Er ist so ein bisschen so ein Gott der Scherze auch und der Pranks.
Warte mal, Gal Glittergold, der ist aber nicht verwandt mit Gary Gygax.
Mit wie heißt der in Wenn Elfen helfen? Der Karl Dimmerdome.
Nee. Dimmerdome.
Nee, diese Gnome, die haben oft ganz lustige Namen, die sich irgendwie aufeinander reimen. Das ist immer sehr witzig. Witzig und wichtig.
Du hast mir jetzt gerade irgendwie so eine Kindheitserinnerung an Wenn Elfen helfen zurückgebracht. Wie hieß nochmal dieser Ultramuskulöse, der auf irgendeinen Schauspieler hingewiesen hat?
Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sorry. Ich habe das damals immer sehr witzig gefunden und ich habe vor kurzem irgendwann den Soundtrack des Intros auf Apple Music gefunden und seitdem ist der in meiner Playlist und ab und an kommt dann zwischendrin dieser Wenn Elfen helfen Intro-Song und dann bin ich ganz happy immer auf dem Weg zur Arbeit. Ja, jedenfalls der Gal Glittergold ist der Erschaffergott der Gnome und der oberste Anführer des Gnom-Pantheons, aber es gibt noch zahlreiche weitere Gnomgötter. Und um die wichtigsten zu nennen, da gibt's noch einen Bärwahn Wildwanderer, Gott der Wälder, es gibt noch Gerald Eisenhand und dann gibt's einen gewissen Örtlen und dann gibt's den Sidekick vom Bärwahn und dann die Ehefrau vom Gal und so weiter und so fort, aber alles nicht so mega wichtig. Wichtig zu wissen ist eigentlich nur, die Gnomengötter, die können ganz gut mit den Elfengöttern und die können überhaupt nicht gut mit den Koboldgöttern. Komisch.
Nein!
Kommen wir später auch noch dazu. Ein bisschen zur Kultur der Gnome. Je nach Ort und Ethnik gibt es da natürlich auch wieder große Unterschiede, aber es gibt genauso viele Gemeinsamkeiten, wie es Unterschiede gibt. Und eine dieser großen Gemeinsamkeiten bei den Gnomen ist dieses im Hintergrund bleiben, nicht auffallen, dass sie alle so ein bisschen an sich haben. Wie gesagt, es gibt mehr oder weniger überall Gnome, allerdings fallen sie einem oft nicht so wirklich auf, weil sie nicht auffallen wollen. Sie bleiben gern so ein bisschen für sich, nicht unbedingt, weil sie sich nicht für andere Leute interessieren oder weil sie nicht mit ihnen was zu tun haben wollen, weil sie introvertiert sind, sondern weil sie in der Vergangenheit ein bisschen schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und dadurch, dass sie halt so klein sind und körperlich ein bisschen schwach, wird gern auf ihnen herumgetreten und da haben sie einfach keinen Bock drauf.
Verständlich, ich kann das sehr mit relaten.
Wird auf dir auch rumgetreten, weil du so klein bist.
Du warst dich halt schon manchmal ein bisschen drüber lustig, weil ich nicht so groß bin.
Ja, ich meine, manchmal verliert man dich halt, weißt du.
Hallo? Ja.
Die Gnome, die legen ganz, ganz großen Wert auf Kunst, Scherze, also Pranks und Langlebigkeit. Und man wird ganz, ganz oft von den Gnomen geprankt. Und manche finden das dann witzig und manche finden das eher weniger witzig.
Warte, heißt das, wenn du von einem Gnomen geprankt wirst, wirst du dann etwa gegnomt?
Du wirst gegnomt, ja. Ah! Es ist aber ganz oft so, dass die Gnome das dann sofort bereuen, wenn die Leute da richtig angepisst sind und dann entschuldigen sie sich überheblich. Und es ist auch so, Gnome sind meistens sehr, sehr positive Menschen. Das Player's Handbook hat extra einen Kasten, wo auch drin steht, dass sie sich fast nie feindselig oder bösartig verhalten und dass sie immer super dankbar sind für alles, was sie tun und sich an Gesellschaft erfreuen. Und sie haben auch eine ganz, ganz stark in ihnen verwurzelte positive Grundeinstellung. Es ist zum Beispiel so, vielleicht sollte ich das mir davor erwähnen, Gnome werden ungefähr so alt wie Elfen. Also 300 Jahre alte Gnome gibt's, 500 Jahre alte Gnome gibt's in Extremfällen auch, also echt, echt alt. Und dementsprechend ist es so, wenn ein Gnom heiratet, dann ist das eine echt große Feier und so eine Hochzeitsfeier geht eine Woche. Aber es passiert auch, dass wenn sie sich trennen, dass die Gnome dann sagen, ja, Mai ist halt so, da hat uns der Gal Glittergold wieder geprankt.
Hat uns geknommen.
Genau, und deswegen, die sind dann auch gar nicht irgendwie total heartbroken meistens, sondern sie haben immer so ein bisschen den Grundoptimismus, den sie dabei behalten. Und wenn man die Geschichte der Gnome kennt, dann macht es auch Sinn, weil sonst wäre da relativ wenig Licht am Ende des Tunnels.
Hast du Disenchantment gesehen?
Die erste Folge. Und ich fand es eigentlich ganz cool und bin nie dazu gekommen, das weiterzuschauen.
Da gibt's ja auch diesen einen kleinen, ich glaube, er ist ein Kobold-Gnom, irgendwie sowas. Okay. Das kleine grüne Tierwesen da.
Draußen am Balkon.
Der haut von zu Hause ab, weil er irgendwie nicht diese positive Grundeinstellung teilt. Und ich finde, das wäre eigentlich eine ganz witzige Spieleridee, dass du so einen grunddepressiven Gnom spielst, der von der Positivität von seinem Volk so ultra angepisst ist, dass er jetzt erstmal Abstand braucht.
Oh, das wäre ganz witzig, aber da musst du echt aufpassen, dass du nicht die Laune deiner Party vermiesst.
Ja, du musst jetzt so lustig spielen.
Vielleicht wirst du dann einer der seltenen legendären Gnomhelden. Da gibt's nämlich tatsächlich doch so ein paar. Also wie gesagt, die meisten bleiben im Hintergrund, aber die paar, die es gibt, die sind dann meistens nicht wie irgendwie die Menschenhelden, so obermächtige Krieger oder Naturgewalten beherrschende Magier, sondern das sind meistens gewiefte Intellektuelle, die die Oberhand über ihre Gegner mit Kniffen und Finden errungen. Ja.
Finte, beste Karte bei Gwind.
Gnome haben kein wirkliches Heimatland an sich, sondern sind überall so ein bisschen verteilt, meistens durchaus in eigenen Siedlungen, aber eher kleine Siedlungen und selten große Metropolen. Es gibt sie, wenn wir jetzt von den Vergessenen Reichen sprechen, hauptsächlich in Toril selber, aber auch im Feywild und insbesondere auch im Feydark, also im Underdark des Feywild. Da gibt's dann so ein bisschen die bösen Feydark-Gnome, die tatsächlich nicht ganz so positive Grundeinstellung haben. Die Gnome, die unter Menschen wohnen, die sind besonders oft Schmiede, Handwerker, Edelsteinschleifer und insbesondere Lehrer. Es ist nämlich so, dass...
Ich sehe die Verbindung von mir zum Gnome.
Dass wenn ein Gnome sehr, sehr alt wird, er natürlich mehrere Generationen derselben Familie als Privatlehrer unterrichten kann, und das wissen die Menschen sehr zu schätzen. Dazu kommt, dass Gnome sowieso übermäßig gebildet sind, übermäßig intelligent und einfach sehr umgänglich, deswegen machen sie einfach gute Lehrer. Genau wie du, Marie. Also von der Körpergröße her meine ich.
Ich find's mich nicht übermäßig intelligent.
Doch, auf jeden Fall.
Wer? Ja, okay. Gut, ich sehe den Point. Ich habe vorher über meine Neologismus-Geschichte erzählt. Passt schon.
Gnome haben jetzt keine herausragende eigene Architektur. Sie leben meistens in relativ simplen Gebäuden aus einfachen Materialien, wenn jetzt sogar einfach in Erdlöchern. Das mögen sie ganz gern. Also ähnlich wie Füchse, Hasen, Dachse und so.
Kommst mit mir heim? Ja. Gehst du mit so einem Gnome mit? Und der so, das ist mein Loch.
Ja, so
hier verbringen wir heute die Nacht.
Und nicht nur so, dass sie so ähnliche Löcher machen wie die Füchse und die Dachse und so weiter, sondern es sind mehr oder weniger dieselben Löcher. Deswegen verstehen sie sich mit diesen Tieren auch besonders gut. Und es soll wohl auch den einen oder anderen Gnom geben, der tatsächlich die Sprache der Dachse und der Füchse gelernt hat.
Dazu kämen wir noch.
Echt?
Ja.
Wow. Eine Ausnahme zu dieser ganzen Geschichte mit dem Heimatland gibt's eventuell. Es gab mal ein Inselkönigreich namens Lantan, das einzige Land, in dem mehrheitlich die Gnome lebten. Und du stellst aber schon fest, ich rede hier in der Vergangenheit, denn das wurde während der Zauberpest komplett vernichtet.
Oh nein!
Ripperoni. Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen auf diese Geschichte der Gnome in den Vergessenen Reichen eingehen. Und da finden wir auch heraus, warum sie tatsächlich das vergessene Volk genannt werden. Wir haben ja in der Legende schon gehört, sie sind entstanden aus Edelsteinen, aus den tiefsten Tiefen der Erde, genau wie ihre Götter. Also wird ursprünglich quasi gesagt, die Gnomgötter selber waren Edelsteine, die sich dann verwandelt haben in ihre jetzige Form, als sie in Berührung mit der Luft kamen. Und der oberste dieser Gnomgötter war Gal Glittergold, und der hat dann weiteren Edelsteinen Leben eingehaucht. Und da hieß es, die Diamanten wurden zu den Felsengnomen, Smaragde wurden zu den Waldgnomen und Rubine wurden zu den Tiefengnomen. Und vermutlich ist es so vor ungefähr 25.000 Jahren passiert, also genauer im Jahr 24.500 negativ. Also, ja.
Ja, kennst du Steven Universe?
Ja, klar.
Da gibt's doch auch diese ganzen Kämpferinnen, die alle nach Edelstein benannt sind, denen Leben eingehaucht wurde. Da gibt's die Pearl und die Amethyst und die Garnet.
vielleicht haben die sich tatsächlich da so ein bisschen ein Vorbild an den D&D-Gnomen genommen. Also die D&D-Gnome sind nämlich inzwischen so ein bisschen zum Standard in der Popkultur geworden. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass sich so Spiele wie WoW hauptsächlich mit ihren Gnomen an den D&D-Gnomen orientiert haben. Gut, aber zurück zum Ding. Also die Gnome wurden da erschaffen aus den Edelsteinen, und zwar nicht irgendwo, sondern unter einem der größten Berge in der Gegend, die später zum Königreich Netheril werden sollte. Dort, unter diesem Berg, gab es allerdings schon eine andere Rasse, nämlich die Kobolde. Und die haben sich gedacht, hey, wir wurden unser ganzes Leben lang vor den Drachen versklavt, jetzt sind da Gnome, lass die mal versklaven. Und haben die neu entstandenen Gnome alle unterjocht und sogar die Edelsteine geklaut, die erst noch zu neuen Gnomen werden sollten.
Nein, nicht die Babys.
Und den Gnomen ging es da eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Und der Gott der Gnome, der Gal Glittergold, hatte Mitleid mit ihnen und hat daraufhin den ganzen Berg einstürzen lassen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass fast alle Kobolde dabei getötet wurden, inklusive ihrem Anführer Kurtulmak.
Ach, der ist ja eingesperrt in einem Berg.
Ja, und der Kurtulmak wurde dann quasi zum Gott der Kobolde, der ihnen Rachegelüste gegen die Gnome einpflanzt.
Nein, wie kosten sei ich mal Gnome so gern, aber ich liebe Kobolde auch so. Ich muss übrigens auch sagen, unsere Gruppe hat einfach in der Session, wo ich nicht anwesend war, so ein paar Kobolde getötet. Und ich weiß, dass es nicht möglich gewesen wäre, wenn ich anwesend gewesen wäre.
Ich glaube, die haben das genau ausgenutzt. Die Marie ist nicht da, jetzt können wir die Kobolde schlachten.
Weil ich bin immer diejenige, die versucht, mit denen zu reden und die vom Gegenteil zu überzeugen, weil ich Kobolde so liebe.
Ja, und die Gruppe ist immer so, wir haben gerade einen Drachenhort ausgeraubt, wir dürfen keine Kobolde als Zeugen da lassen. Ja, schwierige Situation.
Ich glaube.
Die Kobolde sind quasi, die Kobolde sind nicht entkommen, die Gnome sind entkommen. Wurden dann allerdings eine ganze Zeit lang von allen möglichen anderen Kulturen als Sklaven gehalten. Darunter zum Beispiel Netheril und die Elfenmagier dort, aber auch Kalimshan und noch weitere andere. Ja, und die traurige Wahrheit ist, viel mehr gibt es zu ihrer Geschichte nicht wirklich zu sagen. Während über die Jahrhunderte weg Menschen und Elfen und Zwerge und so ziemlich alle anderen Rassen nämlich irgendwie Königreiche erschaffen haben und Schlachten geschlagen und einander unterworfen und so, haben die Gnome das nie getan und waren von Anfang an eine recht unorganisierte Truppe weit verstreuter kleiner Siedlungen, die sich zurückgehalten haben. Und es gibt keine wirklich großen geschichtlichen Ereignisse, die die Gnome wirklich am Kragen gepackt und mitgestaltet haben. Und deswegen werden sie in den vergessenen Reichen das vergessene Volk genannt, weil sie von der Geschichte so ein bisschen vergessen wurden. Im Laufe der Zeit ist die Gnomenpopulation gesunken, es gab immer weniger von ihnen, sie wurden selten, und irgendwann haben die jungen Gnome dann so ein bisschen angefangen, an dieser Haltung ihrer Vorfahren und ihrer Älteren zu zweifeln, sich immer zurückzuhalten und im Hintergrund zu bleiben. Und jetzt so seit 100 bis 200 Jahren in der aktuellen Zeitrechnung in D&D gab es so ein bisschen einen Wendepunkt. Das war auch kurz bevor Lantan gefallen ist, ist da auch nochmal der Gott der Erfindungen Gond aufgetaucht und hat quasi mit den Gnomen selbst gesprochen. Und mehr oder weniger seitdem ist es so, dass wieder mehr Gnome versuchen, irgendwie es selbst zu was in der Welt zu bringen und auf eigene Abenteuer zu gehen und groß rauszukommen und große Sachen zu überleben. Also, solange es natürlich nicht zu große Sachen sind. Und da sind wir aktuell in der 5. Edition. Soweit ist es. Und ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt, um den Übergang zu machen, darüber, was es eigentlich bedeutet, einen Gnom zu spielen.
Genau. Was bedeutet das, einen Gnom zu spielen? Erstmal musst du da mit einem großen Roleplay-Akt drangehen, einen Gnom zu spielen, weil du musst so ein bisschen in die Kultur und in den Charakter von so einem Gnom reinsehen. Die sind ganz häufig sehr lebenslustige Wesen, die versuchen, die lange Lebensspanne, die sie haben, mit so viel Erlebnissen und Eindrücken wie möglich zu füllen. Und sind wirklich sehr lebensfroh, lustige Kreaturen, die einen sehr besonderen Humor haben. Das gilt auch für die Felsengnome und für die, wie heißen sie, Waldgnome.
Mhm.
Die Tiefengnome, sagt man, die haben so ein bisschen ihren Humor verloren und sind ein bisschen grimmiger unterwegs.
So wie ich quasi.
Genau. Merkmale, die sie so allgemein haben, ist, dass sie einen Bonus auf Intelligenz plus 2 bekommen. Sie gelten als kleine Kreaturen. Sie haben eine Bewegungsrate von 7,5 Metern pro Runde, Dark Vision und haben eine Fähigkeit, die heißt gnomische Gerissenheit. Das heißt, sie haben einen Vorteil auf Saves gegen Magie, wenn sie auf Intelligenz, Charisma oder Wisdom basieren. Und soweit ich weiß, werden Zauber nur mit diesen 3 Stats gecastet.
Nee, nicht so ganz. Das sind quasi Saves, die sich auf die mentalen Fertigkeiten der Gnome auswirken. Wenn jemand jetzt gegen dich einen Feuerball castet, dann musst du dagegen einen Dex-Save machen.
Ja.
Und in so einem Fall hat der Gnome dann keinen Vorteil.
Genau. Und sie sprechen als Sprachen Common und Gnomisch, wobei sich Gnomisch sehr viel aus dem Zwergischen ableitet und sie sehr viele zwergische Schriftstücke auch in ihrer eigenen Lore und so mit drin haben, in ihrer eigenen Literatur. Dann gibt's folgende Untervölker, das haben wir vorher schon genannt, fangen wir mal mit den Felsengnomen an. Die Felsengnome bekommen Konstitution plus 1 dazu zusätzlich und die haben eine Fähigkeit, die heißt Artefaktkunde. Das bedeutet, immer wenn du als Gnome einen Wurf auf Intelligence machst, also einen History-Wurf, der sich mit einem magischen Gegenstand, einem alchemischen Objekt oder einem technischen Gegenstand beschäftigt, dann darfst du deinen doppelten Übungsbonus drauf addieren, statt deinem einfachen Übungsbonus. Hast quasi Expertise auf den Wurf und nicht nur Proficiency.
Das ist schon eine praktische Fertigkeit, weil das, würde ich sagen, kommt in Abenteuern schon mittelmäßig häufig vor, aber wenn es vorkommt, dann sind es meistens sehr bedeutsame Checks, die zu würfeln sind.
Genau. Außerdem können die Felsengnome Folgendes, und zwar haben sie eine Fähigkeit, die heißt Tüftler, und das heißt, sie sind geübt im Umgang mit Handwerkszeug und da kannst du für 10 Goldmünzen innerhalb eine Stunde Zeit aufwenden, um winzige kleine Aufziehgegenstände zu erschaffen. Da kannst du dann sowas machen wie so einen kleinen Feuersprinkler oder eine kleine Figur, die aussieht wie ein Tier und ein Mensch und dann passende Geräusche macht und so. Genau. Und die kann sich dann auch pro Turn bewegen und macht dann Geräusche oder kleine Effekte.
Ziemlich witzig, also wie so ein Mini-Artificer quasi.
Genau. Dann gibt's noch die Waldgnome. Die bekommen Geschicklichkeit plus 1 und sind mehr so die Magier. Also während die Felsengnome mehr die Tüftler sind und ein bisschen mehr Artificer-mäßig in die Richtung sich bewegen, sind die Waldgnome so geborene Illusionisten. Und geborene Illusionisten heißt auch eine ihrer Fähigkeiten. Da bekommen sie den Zaubertrick Einfache Illusion dazu und der wird mit Intelligence gecastet bei ihnen.
Guter Zauber.
Ja. Und zusätzlich, das war das, was ich vorher angesprochen habe, haben sie eine Eigenschaft, die heißt Tierflüsterer. Und durch Laute und Gesten können sie sich mit einfachen Gedanken mit kleinen und winzigen Tieren austauschen. Und diese kleinen und winzigen Tiere, die halten sie auch ganz gerne als Haustiere, weil sie sich mit denen auch verständigen können.
So wie Dachse und Füchse und Hasen?
Genau.
Ah.
Exakt.
Macht Sinn.
Und dann gibt's noch die Tiefengnome. Die kamen erst später dazu, im Player's Handbook gibt's die nicht, das haben wir vorher schon angesprochen.
Ja, also sie haben einen kleinen Kasten und werden erwähnt, aber genau. Sie haben keine Stats.
Die haben natürlich auch diese gnomische Gerissenheit als Fähigkeit und zusätzlich haben sie eine Fähigkeit, die heißt Steincamouflage. Das heißt, sie haben Advantage auf Stealth-Checks beim Verstecken in einem steinigen Gebiet und sie haben nicht nur Dark Vision, sondern Superior Dark Vision, also können sie noch ein bisschen weiter sehen. Genau.
Das ist ganz praktisch. Die Swyrfnebli, die im Third Coast Adventurers Guide erwähnt werden, also quasi die vergessene reiche Version der Deep Gnomes, die kann standardmäßig, glaube ich, zusätzlich auch noch Undercommon als Sprache.
Ah.
Das ist noch gut zu wissen. Das ist quasi die Sprache, die im Underdark gesprochen wird.
Genau. Tatsächlich. Und das ist es, was du kannst, wenn du einen Gnome spielst. Also ich muss sagen, wenn ich mich zwischen einem von den dreien entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich den Felsengnome nehmen.
Ich muss sagen, ich habe eigentlich schon länger echt Lust auf einen Illusionsmagier.
Habe ich mal ganz lang gespielt, hat auch viel Spaß gemacht.
Und könnte ich mir schon vorstellen, da so einen Waldgnom Illusionsmagier zu spielen. Einfach mal wirklich in so ein Klischee reingreifen, das fände ich ganz spannend. Ja, für mich stellt sich jetzt natürlich noch eine Frage, Marie. Mhm. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 24.500 Jahren, seit die Gnome erschaffen wurden. Mhm. Was gibst du dem vergessenen Volk?
Ich gebe ihnen eine 24.000.
Das ist ziemlich gut.
Das ist echt gut. Ich finde sie ganz. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch den Gnomen gegenüber. Ich bin leider so ein bisschen der Spielertyp, dass ich ein Buch nach dem Cover judge und ganz oft Völker nehme als Spieler, die ich hübsch finde. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde bei Gnomen und Halblingen die Köpfe einfach ein bisschen überdimensional.
Dann bist du halt ein Gnomen im kleineren Kopf. Ich muss mich hier nochmal ganz kurz korrigieren. Ich habe ja gerade gesagt, 24.500 Jahre seit die Gnome erschaffen wurden. Stimmt natürlich nicht, weil inzwischen sind wir im Jahr 1490. Das heißt, es sind eher 26.000 Jahre, aber.
Das passt schon. Ja, genau.
Ich wollte nur den YouTube-Kommentaren vorgreifen.
Ja, da, das, die merken das immer gleich, wenn du dich verquatscht. Ja, genau. Und jetzt muss ich aber sagen, so nach der Folge kann ich mir schon vorstellen, sowas mal zu spielen.
Ich hätte eigentlich auch Lust drauf. Also, ja. Ich finde Gnome sind eine coole Sache.
So, Aaron. Aber dann denke ich, haben wir's für heute.
Ja. Ihr kennt's eh schon. Gebt uns, wenn ihr uns auf YouTube hört, ein Like, lasst ein Abo da, schreibt uns einen netten Kommentar. Wenn ihr uns woanders hört, freuen wir uns über ein Review.
Genau.
Ihr seid immer willkommen bei uns im Discord. Unser Discord findet ihr über unser Instagram zurzeit.
Da heißen wir @dungeonsanddenglish. Und wenn ihr jetzt meint, Mann, ich habe gar kein Instagram, dann könnt ihr uns auch gerne Mail da lassen unter dunddenglish@gmail.com.
Genau. Und im Discord sind wir inzwischen eine echt nette Truppe. Ich habe im Moment nicht so viel Zeit, da reinzuschauen, weil ich sehr gestresst in der Arbeit bin. Aber die Community plant da schon längere Zeit gemeinsam mit so ein eigenes kleines Setting, wo wir dann auch zusammenhängende Abenteuer spielen wollen. Und da freuen wir uns immer, wenn da zusätzlich Leute vorbeischauen, weil mit mehr Leuten macht die mehr Spaß.
Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Samstag, schöne Woche.
Und war ich der Aaron?
Ich weiß es nicht, aber ich bin die Marie.